Der Wachposten an der Rue Saint-Dominique tritt aus seinem Häuschen, öffnet das Tor, und ich laufe im wirbelnden Schnee durch den windigen Innenhof in die warme Lobby des Hôtel de Brienne, wo ein schneidiger junger Hauptmann der republikanischen Garde aufsteht, um mir zu salutieren. »General Mercier erwartet Sie, Herr Major.« Das Büro des Ministers ist riesig, kunstvoll graublau vertäfelt und hat einen Doppelbalkon mit Blick auf den verschneiten Rasen. Zwei ältere Männer in schwarzen Uniformen, die ranghöchsten Offiziere des Kriegsministeriums, stehen mit dem Rücken vor dem offenen Kamin und wärmen sich die Beine. Der eine ist General Raoul Le Mouton de Boisdeffre, Chef des Generalstabs, der andere, etwas über 60 Jahre alt, ist sein Vorgesetzter, der Kriegsminister persönlich, General Auguste Mercier. Ich gehe bis zur Mitte des Teppichs und salutiere. Merciers Gesicht ist eigenartig zerknittert und regungslos, wie eine Ledermaske. »Nun, Major Picard, das hat ja nicht lange gedauert«, sagt er mit seiner ruhigen Stimme. »Wann war es zu Ende?« »Vor einer halben Stunde, Herr General.« »Jetzt ist also alles vorbei?« Ich nicke. »Es ist alles vorbei.« Und damit beginnt es. »Kommen Sie. Setzen Sie sich vor den Kamin«, sagt der Minister. Er spricht wie immer mit sehr leiser Stimme und deutet auf einen vergoldeten Stuhl. »Na los, holen Sie ihn her. Ziehen Sie Ihren Mantel aus. Erzählen Sie uns alles, was passiert ist.« Gespannt vor Erwartung sitzt er auf der Kante seines Stuhls. »Als erstes, wie war die Stimmung auf den Straßen?« Ich schildere, wie ich noch vor Anbruch der Dämmerung im Dunkeln meine Wohnung verließ, um zu Fuß zur École Militaire zu gehen. Auf den Straßen war es für einen Samstag ungewöhnlich ruhig, zumindest anfangs und wohl auch wegen der Eiseskälte. Doch dann erreichte ich den Pont de l'Alma und sah die schattenhafte Menschenmenge, die sich über das dunkle Wasser der Seine wälzte. Ich schloss mich den Menschen an, am Ende der Avenue löste ich mich aus der Menge und überquerte die Straße zur École de Militaire. Die Menschen strömten an mir vorbei zum offiziellen Sammelpunkt auf der Place de Fontenoy. Der Lärm der Menge war gedämpft, aber unheilvoll, wie das Atmen eines gewaltigen Tieres, das vorübergehend ruhig daliegt, aber binnen eines Augenblicks gefährlich zuschnappen kann. Kurz vor 8 erschien eine Eskorte Kavallerie, die an der Menge vorbeitrabte. Und plötzlich begann sich die Bestie zu regen, weil zwischen den Reitern eine von 4 Pferden gezogene Gefangenenkutsche zu sehen war. Eine Woge aus höhnischem Gejohle erhob sich und schwappte über die Kutsche hinweg. Die Kolonne verlangsamte ihr Tempo, ein Tor wurde geöffnet und das Gefährt und seine Bewacher klapperten über das Kopfsteinpflaster in die École. »Schauen Sie genau hin, Major Picard«, sagte ein Mann neben mir, während die Kutsche im Innenhof verschwand. »Die Römer warfen den Löwen Christen zum Fraß vor. Wir nehmen Juden. Das nennt man wohl Fortschritt.« Als erstes erkannte ich ihn an seiner Stimme, dann an dem hemmungslosen Zittern seines Körpers. Ich salutierte. »Oberst Santerre!« »Von wo schauen Sie sich das Schauspiel an?«, fragte Santerre. »Ich weiß noch nicht. Sie können mich und meine Männer gern begleiten. Es wäre mir eine Ehre. Erfüllen Sie Ihre Pflichten. Wir erwarten Sie dann dort drüben.« Er zeigte mit zitternder Hand quer über die Cour Morland. »Von da hat man einen guten Blick.« Die 6 Musterpatrioten waren an diesem Morgen vollzählig anwesend, um der Krönung ihrer Arbeit beizuwohnen. Der Arbeit der Statistikabteilung des Generalstabs, wie ihr beschönigender Name lautete. Sie standen etwas abseits von allen anderen in der südwestlichen Ecke des Exerzierplatzes, im Windschatten eines der niedrigen, rundumlaufenden Gebäude. Santerre hatte die Hände in die Taschen gesteckt, erhielt den Kopf gesenkt und machte einen vollkommen abwesenden Eindruck. Inzwischen war es fast soweit, und man konnte spüren, dass die Spannung unter dem unheilvoll blassen Himmel anstieg. Fast 4000 Soldaten waren angetreten, und doch machten sie nicht das geringste Geräusch. Sogar die Menschenmenge war verstummt. Um 9 begann die Uhr zu schlagen, und es ertönte das Kommando: »Kompanien, stillgestanden!« In donnerndem Gleichklang schlugen die Stiefel von 4000 Männern zusammen. Im gleichen Augenblick erschienen am äußersten Rand des Exerzierplatzes 5 Gestalten und gingen auf den General zu. Als sie näher kamen, verwandelten sich die verschwommenen Umrisse in eine Eskorte aus 4 Artilleristen, die den verurteilten Mann auf den Platz begleiteten. Sie marschierten zügig und so perfekt aufeinander abgestimmt, dass der rechte Stiefel genau bei jedem 5. Schritt zusammen mit einem Glockenschlag auf den Boden traf. Nur einmal stolperte der Gefangene, fand aber schnell wieder in den Gleichschritt zurück. Als das Echo des letzten Schlags verklungen war, blieben sie stehen und salutierten. Dann machten die Artilleristen kehrt und marschierten davon. Der Verurteilte stand jetzt allein vor dem General. Trommelwirbel. Eine Hornfanfare. Ein Beamter trat vor. »Im Namen des französischen Volkes«, verkündete er, »das erste permanente Kriegsgericht der Militärregierung von Paris hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit getagt und sein Urteil wie folgt in öffentlicher Sitzung verkündet. Über die folgende einzige Frage hatten die Mitglieder des Gerichts zu befinden. Ist Alfred Dreyfus, Hauptmann des 14. Artillerieregiments, dem Generalstab zugeteilter Offizier und Anwärter für den Generalstab der Armee, schuldig, im Jahr 1894 einer fremden Macht oder ihren Agenten in Paris eine bestimmte Anzahl von geheimen oder vertraulichen die Landesverteidigung betreffende Dokumenten ausgehändigt zu haben? Die Richter haben einstimmig erklärt, ja, der Angeklagte ist schuldig. Das Gericht verurteilt Alfred Dreyfus einstimmig zur Deportation und lebenslänglichen Haft an einem befestigten Ort, verkündet die Entlassung des Hauptmanns Alfred Dreyfus und bestimmt, dass eine militärische Degradierung vor der ersten Paradeformation der Garnison von Paris stattzufinden hat. Der Beamte trat zurück. General Darras richtete sich in den Steigbügeln auf und zog seinen Säbel. Dreyfus musste den Kopf zurücklegen, um zu ihm aufschauen zu können. Der Kneifer war ihm abgenommen worden. Er trug eine randlose Brille. »Alfred Dreyfus, Sie sind unwürdig, Waffen zu tragen. Im Namen des französischen Volkes sind Sie hiermit degradiert.« Und das war der Augenblick, in dem der Gefangene zum ersten Mal etwas von sich gab, sage ich zu Mercier. Mercier zuckt überrascht zurück. »Er hat etwas gesagt?« »Ja.« Ich ziehe mein Notizbuch aus der Hosentasche. Er hob beide Arme in die Höhe und rief, ich schaue auf meine Notizen, um Dreyfus' Worte genau wiedergeben zu können. »Soldaten, man degradiert einen unschuldigen Mann. Soldaten, man entehrt einen unschuldigen Mann. Lang lebe Frankreich, lang lebe die Armee.« Ich bat um das Opernglas, hob es an meine Augen, stellte scharf und sah einen Riesen von Mann, einen Feldwebel der republikanischen Garde, der Hand an Dreyfus legte. Mit einer Serie kraftvoller Bewegungen riss er Dreyfus die Epauletten von den Schultern, die Knöpfe vom Uniformrock und die Goldtressen von den Ärmeln, kniete sich dann auf den Boden und riss ihm die roten Streifen von der Hose. Schließlich zog der Feldwebel Dreyfus' Säbel aus der Scheide, steckte die Spitze in den harten Matsch und zerbrach die Klinge mit einem Kniestoß.